Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt ist es Zeit für Kontext. Heute am 1. Mai mit einer Debatte zum Tag der Arbeit. Zehntausende von Beschäftigten verlieren in der jetzigen Wirtschaftskrise, auch in der Schweiz, ihren Job. Soll die verbleibende Arbeit deshalb auf mehr Hände verteilt werden? Oder müssen jene, die noch Arbeit haben, für zwei arbeiten, damit sich die Wirtschaft erholt? Und was ist mit den gesellschaftlichen Aufgaben in der Erziehung, in der Pflege und im Gemeinwesen, die nicht ausgeht, die mit viel Verantwortung verbunden ist, aber wenig einbringt? In der Kontextdebatte diskutieren wir heute die Frage, ob die Arbeit grundsätzlich neu bewertet werden muss. Am runden Tisch im Radiostudio Basel sind die Soziologin Sarah Schilliger, der Historiker Bernhard Degen und der Volkswirtschaftler George Sheldon, der an der Universität Basel die Forschungsstelle für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomik leitet. Das Gespräch führt Sabine Bitter.
Herr Degen, in der Not fängt sogar die Familie Obama an, vor dem Weißen Haus Kartoffeln zu pflanzen. Die handfeste Arbeit im Garten, auf dem Feld oder in der Fabrik wird damit irgendwie ins rechte Licht gerückt. Daneben scheint das Verschieben von Geldwerten, das Verwalten von Gewinnen etwas zu verblassen in diesem Bild. Sie sind Historiker, Herr Degen, und Sie haben in vielen Büchern sich mit dem Wert der Arbeit befasst. Sind wir da an einem Wendepunkt? Erfährt die konkrete Arbeit eine Aufwertung?
Es ist zu hoffen, dass die Arbeit neu bewertet wird, wobei neu ist wiederum nicht so neu. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, dann können wir feststellen, dass bis Mitte der 70er Jahre die arbeitenden Leute in den Betrieben ganz anders angesehen waren, als sie heute waren. Sie wurden als Personen, die beitragen zum Erfolg des Betriebes, angesehen. Seit den 70er Jahren, stellen wir fest, werden sie immer mehr nur noch als Kostenfaktoren angesehen. Zwar in Leitbildern und so weiter wird ihr Beitrag immer noch positiv bewertet, aber doch für eine große Öffentlichkeit hat man den Eindruck, es seien ein paar Top-Manager, die alles machen.
Das heißt, da hat eine Abwertung stattgefunden.
Da hat ganz sicher eine Abwertung stattgefunden. Es gibt ja auch Studien dazu, die das sogar finanziell herausgefunden haben. In den USA hat man zum Beispiel festgestellt, dass die männlichen Vollzeitarbeitenden seit den 70er Jahren, also die Klasse, die einst das Rückgrat der Wirtschaft bildete, die 35- bis 44-Jährigen, rund 10% weniger Reallohn haben, als sie das in den 70er Jahren haben. Das ist dann nicht nur eine ideelle Rückstufung, sondern das ist auch eine lohnmäßige Rückstufung. Das andere ist auch, dass die Lohnschere sehr viel breiter ist, als sie das ursprünglich war. Heute verdienen die Topmanager wesentlich mehr, hunderte Male mehr in vielen Betrieben als die unteren Angestellten. Früher war diese Differenz wesentlich kleiner.
Auf diesen Punkt kommen wir sicher noch zu sprechen. Herr Sheldon, in letzter Zeit wurde ja auch die Kritik laut, wer Wirtschaft studiere, werde etwas einseitig ausgebildet. Man lerne eben, wie man als Unternehmer oder als Managerin einen größtmöglichen Profit aus einem Unternehmen herausholen kann, aber nicht, wie man mit der Arbeit langfristig reale Werte schaffe, die auch einer solidarischen Gesellschaft dienen. Also die Ökonomie stehe so als wertfreie Wissenschaft da und habe sich gelöst von ethischen Fragen. Wurde die Kategorie Arbeit an den Universitäten vernachlässigt?
Ich denke nicht, zumal ich also die Arbeitsmarktökonomie lese. Also von daher kann das gar nicht der Fall sein. Aber man muss auch verstehen, wir bilden nicht Kaufleute aus, sondern wir versuchen Leute so in eine Situation zu bringen, dass sie die Abläufe auf dem Arbeitsmarkt oder auf den Märkten grundsätzlich verstehen können. Und wir versuchen das zu modellieren. Und in diesen Modellen gehen wir von bestimmten Verhalten aus. Beispielsweise fragen wir uns, was tun Firmen? Und wenn man die Annahme trifft, dass sie ihr Gewinn maximieren, können wir gewisse Abläufe besser verstehen, als wenn man beispielsweise unterstellen würde, die Menschen seien altruistisch. Also es geht darum, Abläufe zu verstehen, sie nicht zu bewerten. Und von daher kann man sagen, also ist es wertfrei in dem Sinne.
Aber die Kritik gibt es ja auch, dass eben zu viel in Modellrechnungen gedacht würde.
Ja gut, man muss einfach sehen, die soziale Wirklichkeit ist sehr komplex. Man kann nur mit Modellen operieren. Ich meine, der Meteorologe tut auch genau das Gleiche. Also eine 1:1 Wiedergabe der Wirklichkeit wird uns nicht weiterführen. Wir müssen es halt reduzieren auf das Wesentlichste und das macht man mit Modellen, aber das macht man in allen Wissenschaften. Das ist also nicht nur bei uns der Fall.
Frau Schieliger, heute muss man auch in der Schweiz in verschiedensten Berufsgruppen damit rechnen, den Job zu verlieren. Bankangestellte, Sekretärin, technische Spezialisten, auch Journalisten, alle kann es treffen. Was bedeutet das?
Ja, tatsächlich leben wir in der Schweiz nicht auf einer Insel. Das muss auch hier von einer zunehmenden Prekarisierung, wie das die Soziologinnen und Soziologen nennen, also von einer Verunsicherung der Arbeitsverhältnisse sprechen. 1 Million Menschen leben in der Schweiz inzwischen in Haushalten von Working Poor, also von erwerbstätigen Armen, sind arbeitslos, von der Sozialhilfe oder von der IV abhängig.
1 Million, worauf stützen Sie diese Zahl?
Auf eine Studie von Caritas von 2006. Und diese Verunsicherung ist also spürbar, auch in breiten Bevölkerungskreisen in der Schweiz und äußert sich zum Beispiel darin, dass sich immer mehr Menschen Sorgen machen über ihre Zukunft und dass es auch eine Angst gibt, eine zunehmende Angst vor einem sozialen Abstieg. Also wir haben eine zunehmende Prekarität, auch in der Schweiz, eine Zunahme auch von temporärer Arbeit, von Praktika zum Beispiel. Und in dieser prekären, unsicheren Lage befinden sich auch längst nicht mehr einfach nur Menschen am Rande der Gesellschaft, sondern eben immer mehr auch Menschen aus der sogenannten Mittelschicht, zum Beispiel auch Studienabgängerinnen, die sich von Praktikum zu Praktikum durchhangeln, Menschen in der Medienindustrie und so weiter. Und gerade diese temporär Angestellten sind jetzt in der Krise eben auch zur Manövriermasse geworden, indem eben Unternehmen diese Menschen als erstes entlassen. Und was eben auch wichtig ist, dieser Prozess, der sich jetzt in der Krise noch verstärkt und den der französische Soziologe Robert Castel die Destabilisierung der Stabilen nennt, also die Tatsache, dass jene, die eine Festanstellung noch haben, die integriert sind ins Erwerbsleben, dass ihnen immer wieder vor Augen geführt wird, dass auch sie eben entlassen werden können. Und dies wirkt sich wie ein Bumerang dann zurück, auch eben auf diese Gesicherten, auf Festangestellte und hat auch einen gewissen Disziplinierungseffekt natürlich. Das heißt, es werden eigentlich gefügige Arbeitskräfte produziert, sodass man bereit ist, auch Lohnkürzungen, eine Ausdehnung der Arbeitszeit und so weiter in Kauf zu nehmen, sich fügsam zu zeigen, um eben dann den Job möglichst halten zu können.
Das wären dann eben qualitative Aspekte. Mhm. Wenn wir im Moment noch bei den Zahlen bleiben, Herr Schelten, wie schnell sich die Wirtschaft erholt. Darüber gehen im Moment die Meinungen ja noch auseinander. Es gibt auch Institute, die im Moment gar keine Prognose wagen. Was würden Sie jetzt schätzen in Bezug auf die Arbeitslosigkeit in der Schweiz in den nächsten Jahren? Womit muss man da rechnen?
Gut, also momentan sehen wir in den Daten, dass die Arbeitslosenquote in der Schweiz so etwas auf 4% sich hinbewegen. Das heißt, das ist schon in der Pipeline. Es dauert immer etwas, bis die konjunkturelle Entwicklung sich auch noch in Arbeitslosenzahlen zeigt. Da kann man das mit Modellen, die hier etwas angeprangert worden sind, das ausrechnen. Das heißt also, wenn die jetzige Lage sich nicht verändern würde, weder verschlechtern noch bessern, würden wir bis im Sommer etwa eine Arbeitslosenquote von 4% haben. Also das ist schon drin. Das sind also etwa 150.000. Jetzt der nächste Schritt ist, wie geht es dann weiter? Also SECO ist der Meinung, es könnte auf 5% steigen. Das hängt aber stark davon ab, wie die konjunkturelle Entwicklung aussehen wird.
SECO? Das
Staatssekretariat für Wirtschaft in Bern. Und mit ihren Prognosen gehen sie davon aus, man hätte also Arbeitslosenquote für etwa 5% nächstes Jahr. Das hängt aber, wie gesagt, von der konjunkturellen Gang ab. Und da sind mit vielen Unsicherheiten verbunden. Aber sagen wir mal, in Zukunft wird es nicht besser sein auf dem Arbeitsmarkt, eher schlechter.
Also 5% sind realistisch für nächstes Jahr?
4% auf jeden Fall. Ob 5% erreicht wird, wissen wir noch nicht. Aber die gegenwärtige Situation, es deutet darauf hin.
Wenn wir jetzt noch bei den Modellrechnungen bleiben, andere Länder rechnen ja mit sehr viel höheren Arbeitslosenquoten, Deutschland, Frankreich. Steht die Schweiz besser da als diese beiden Länder? Oder ist das alles eben nur eine Frage einer anderen Berechnungsmethode? Diese Kritik gab es ja auch immer wieder mal, dass die Schweiz einfach anders rechnet.
Die Arbeitslosigkeit, wie sie erfasst wird, das sind also zwei Methoden. Das eine ist, dass man sich meldet beim Arbeitsamt. Und das war wichtig in den 70er Jahren, weil damals waren nur 20% der Erwerbspersonen gegen Arbeitslosigkeit versichert. Und damals gingen 52.000 Arbeitsstellen verloren, über 8% der Erwerbsbevölkerung. Und dennoch stieg die Arbeitslosenquote nicht einmal auf 1%, weil es nicht erfasst worden ist. Inzwischen hat sich das völlig verändert. Wir haben also ein Versicherungsobligatorium. Das heißt, die Registrierung ist sehr hoch. Und das andere, die andere Möglichkeit sind diese Umfrage per Telefon. Das ist die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung, wird im Mai jedes Jahres erhoben. Und es weist auch darauf hin, dass es also keine unsichtbare Arbeitslosigkeit gibt. Jetzt im Hinblick auf das Ausland, also wieso sieht die Situation in Deutschland schlimmer aus? Die Prognosen in Bezug auf Deutschland sehen für das jetzige Jahr eine Abnahme vom Bruttoinlandsprodukt von etwa 6%.
6%.
Für die Schweiz 2%. Also kein Wunder, dass die Prognosen hier rosiger aussehen, weil wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft nicht so einbricht. Also um das Dreifache höher soll es in Deutschland sein. Das ist die Folge.
Das heißt aber, diese Zahlen, die wir jetzt so in den Zeitungen zur Kenntnis nehmen, die sind vergleichbar in der Schweiz mit Deutschland oder Frankreich?
Selbstverständlich, ja.
Ich denke schon, dass wir in der Schweiz eine sehr restriktive Definition von Arbeitslosen haben. Also wir haben zum Beispiel seit Beginn der 90er Jahre diese Unterscheidung zwischen Stellensuchenden und Arbeitslosen, die dazu geführt hat, dass heute eigentlich ein Drittel bis ein Viertel der Erwerbslosen nicht in diesen Statistiken erfasst sind. Und wenn dann auch noch die Ausgesteuerten hinzugezählt werden, also jene, die in die Sozialhilfe abgedrängt werden und eben auch unfreiwillige Arbeitslose, ja, dann würden diese Zahlen schon auch etwas anders aussehen. Und hinzu kommt, dass es eben auch in der Krise, das hatten wir in den 70er Jahren schon, in der Schweiz häufig zu einem Export kommt von Erwerbslosigkeit, beispielsweise indem migrantische Arbeitskräfte, aber auch Frauen, so etwas wie eine Pufferfunktion übernehmen und dann einfach in Anführungszeichen nach Hause geschickt werden.
Was Frau Schilliger sagt, ist natürlich richtig. Das ist eine allgemeine Konvention. In allen Ländern gilt das. Es gibt internationale Definitionen von Arbeitslosigkeit. Die Schweiz hält sich dran. Die Zahlen, die Frau Schilliger anspricht, kenne ich auch. Also das heißt, die Stellensuchenden werden auch erfasst. Sonst wüssten wir gar nicht, dass 25% als solche Personen bestehen. Und diese Personen sind aktive Maßnahmen drin. Das heißt, sie werden aktiv unterstützt. Hingegen in den 90er Jahren gab es diese Unterstützungsmaßnahmen nicht. Das heißt, diese Personen wurden weniger geholfen als heutzutage.
Das sind diese regionalen Arbeitsvermittlungsstellen zum Beispiel.
Ganz genau.
Frau Schilliger, es fällt auf, dass in den letzten 10 oder 15 Jahren Leute ihre Arbeit verlieren, die früher noch als Hilfskraft oder Aushilfe eine Beschäftigung hatten, zum Beispiel Leichtbehinderte oder Leute, die psychisch nicht sehr belastbar sind oder schlecht ausgebildete Personen. Diese scheinen auf dem Arbeitsmarkt heute nichts mehr wert zu sein. Was bedeutet das?
Ja, tatsächlich sind die Anforderungen des Arbeitsmarktes gestiegen. Das Tempo hat zugenommen, der interne Konkurrenzkampf. Viele Menschen beklagen sich über Stress und einen zunehmenden Druck auch am Arbeitsplatz, wodurch auch viele von psychischen Krankheiten dann betroffen sind. Also die psychisch Kranken gehören zu einer wachsenden Zahl der IV-Rentenbezügerinnen. Und dieser Trend widerspiegelt ohne Zweifel auch die Tatsache, eben, dass der Leidensdruck auf Erwerbslose wie auch auf Erwerbstätige zugenommen hat. Was Herr Schellen vorher erwähnt hat, diese Arbeitsmarktpolitik, diese aktivierende Arbeitsmarktpolitik, nun wird eben seit den 90er Jahren sowohl bei der Arbeitslosenversicherung wie auch bei der Sozialhilfe und der IV permanent werden Leistungen gekürzt, Zugangsbedingungen verschärft und gleichzeitig der Druck eben auf diese Menschen erhöht, jegliche zumutbare Arbeit, wie das genannt wird, anzunehmen. Ich denke, es ist ein Ausdruck auch dieser Politik, dass eben sehr viele Menschen sich wertlos fühlen, wenn sie eben nicht in Arbeit sind. Also in einer sehr arbeitszentrierten Gesellschaft, in der wir leben, ist der gesellschaftliche Status auch sehr stark über den Beruf definiert. Und das heißt also, wer keine Arbeit hat, gilt als wertlos.
Was sind die wichtigsten Erklärungen dafür, Herr Schellen, dass diese niederschwelligen Arbeitsplätze verschwunden sind in den letzten 15 Jahren?
Gut, es sind also hauptsächlich drei Trendentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt festzustellen. Also einerseits hat die Arbeitsteilung sich internationalisiert, das heißt anspruchslose, repetitive Tätigkeiten werden immer mehr ins Ausland ausgelagert, wo es also richtig nur auf den Lohn drauf ankommt. Das trifft also die niedrig Qualifizierten. Dann stellt man fest, dass der technische Fortschritt heutzutage bildungsintensiv ist. Das heißt, die Einführung von neuen Technologien erfordert immer höhere Qualifikationen. Drittens ist diese Tertiarisierung der Berufswelt. Also viele Industriearbeiter sind deswegen produktiv und verdienen sehr gut. Nicht aufgrund ihrer Qualifikation, vielfach sind sie Ungelernten, sondern weil ihr Arbeitsplatz stark mechanisiert sind, sind sie sehr produktiv und verdienen viel. Jetzt, wenn sie in den Dienstleistungssektor überwechseln, hängt die Produktivität der einzelnen Personen wesentlich stärker von der Bildung ab. Wenn sie ungelernt sind, werden sie also in Tätigkeiten abgedrängt, wo man also weniger gute Entlohnung, sagen wir mal, in Entsorgung, Reinigung. Dieser Prozess ist im Übrigen in alle Industrienationen zu sehen. Diese Trends, die man hier feststellt, gilt dann auch überall.
Tertiarisierung heißt mehr Jobs, mehr Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich.
So ist es.
Herr Degen, das ist ja ein Strukturwandel und solche Strukturveränderungen hat es in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder gegeben. Viele der Beschäftigten, die jetzt in den letzten Jahren den Job verloren, wurden dann von der Invalidenversicherung oder der Sozialhilfe übernommen. Das heißt, die Kosten für diesen Strukturwandel müssen jetzt von der ganzen Gesellschaft getragen werden. Welche Rolle spielten dabei die Gewerkschaften?
Die Gewerkschaften, die können ja eigentlich nur versuchen, für ihre Mitglieder und für die gesamte Arbeitnehmerschaft möglichst gute Bedingungen herauszuholen. Die Politik der Betriebe können sie nur sehr bedingt beeinflussen. Und dort hat sich ja in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung gegeben, dass immer mehr Arbeiten ausgelagert worden sind. Früher hatte ein Großbetrieb eine Unmenge von Funktionen, die er in seiner eigenen Lohnstruktur hatte. Seit den 70er Jahren begann man das immer mehr auszulagern. Zum Beispiel die Kantine wurde an spezialisierte Unternehmen vergeben, die Reinigung wurde an spezialisierte Unternehmen übergeben und diese hatten dann eben Löhne, die vergleichbar waren mit anderen Betrieben in ihrer Branche, also im Gastgewerbe oder im Reinigungsgewerbe, und damit sind die Strukturen auseinandergefallen und da war dann der Einfluss der Gewerkschaften oft sehr schwach, weil sie zwar in den integrierten Unternehmen die Lohnstruktur noch mitgestalten konnten, das heißt die Angestellten der Kantine oder der Reinigung in die Gesamtarbeitsverträge einbezogen waren. Mit dieser Auftrennung der Stellen konnten sie das nicht mehr. Sie konnten zwar in jüngster Zeit auch für das Reinigungsgewerbe oder für das Gastgewerbe wieder gewisse Gesamtarbeitsverträge erzielen, aber die sind natürlich schlechter als zum Beispiel die Gesamtarbeitsverträge für das Betriebspersonal der Unternehmen.
Das heißt, die Gewerkschaften haben mit diesem Strukturwandel an Bedeutung eingebüßt?
Sie haben sicher an Bedeutung eingebüßt, weil eben, um das nochmal plakativ zu sagen, der Wert der Arbeit geringer geschätzt wird. Ob sich das jetzt wieder ändert, das ist zurzeit noch schwer abzuschätzen. Aber wenn natürlich das gesamte Denken davon ausgeht, dass einige Genies die gesamte Wertschöpfung stark beeinflussen, ist das natürlich auch für die Gesamtheit der Bevölkerung eine andere Voraussetzung, als wenn man davon ausgeht, dass das Zusammenwirken eines ganzen Betriebes, das Zusammenwirken ja sogar einer ganzen Bevölkerung eben zum Wirtschaftserfolg beiträgt.
Das größte Problem in der Schweiz im Moment scheinen vor allem die jungen Arbeitslosen. Da sind es 5% der 20- bis 24-Jährigen, die ohne Job sind. Das heißt, viele, auch die einen Lehrabschluss haben, kommen gar nicht richtig in diesen Arbeitsmarkt hinein. Woran liegt das?
Man muss unterscheiden zwischen der Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, also die Neuzugänge in den Bestand, und dann, wie lange man arbeitslos bleibt. Das heißt, eine bestimmte Arbeitslosenquote kann dadurch erzeugt werden, dass viele arbeitslos werden, aber ganz kurz bleiben, oder dass wenige arbeitslos werden, aber dafür sehr lange. Und die Qualität der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen zeichnet sich dadurch aus, dass die Arbeitslosigkeit von sehr kurzer Dauer ist. Das heißt also, im Allgemeinen würde man sagen, sozialpolitisch ist es weniger Bedeutung.
Nun kommt aber hinzu, dass 20% der Jugendlichen in der Schweiz die Schule verlassen, ohne wirklich gut lesen zu können. Sie haben es auch angesprochen, es gibt immer mehr Berufe im Dienstleistungsbereich. Da kommt es sehr darauf an, dass eben auch die jungen Leute sehr gut lesen können, sich sehr gut ausdrücken können. Also die Kommunikation spielt eine extreme Rolle. Es gibt Stimmen, die sagen, das ist eine soziale Zeitbombe in der Schweiz.
Es ist eine Zeitbombe, nur stimmt die Zahl 20% nicht für alle Jugendliche, sondern das bezieht sich auf ausländische Jugendliche.
PISA-Studie.
Ich habe die Studie untersucht, ich habe die Zahlen auch rausgeholt, also hat man verschiedene Quellen, ist auch was der OECD und was SECO, Staatssekretariat für Wirtschaft, ausgibt. Und die Bildungsstatistik in der Schweiz ist es 10% und 5% sind Schweizer ist diese Quote und 20% sind Ausländer. Aber wie dem auch sei, also ein Problem ist es. Und wenn 20% irgendeine Bevölkerungsgruppe das Bildungssystem ohne Berufsausbildung verlassen, ist es eine Zeitbombe, weil die Trends, die ich ansprach, die führen eben dazu, dass die Nachfrage nach höher qualifizierten, nach gelernter Arbeitskraft steigt und für niedrig qualifizierten nicht. Und man stellt auch fest, dass eine einmal verpasste Berufsausbildung lässt sich im Erwerbsleben schlecht nachholen.
Und da gibt es ja auch ein psychologisches Problem für junge Leute, die sich integrieren wollen in den Arbeitsmarkt, die eine Leistung erbringen wollen, dass sie demotiviert werden könnten.
Das ist sicherlich wahr. Also kann ich nicht abstreiten. Also man müsste hier wirklich was machen. Es wird auch einiges gemacht. Man hat also diese Überbrückungsangebote und Praktika. Aber hier müsste also wirklich das Problem angegangen werden. Unterstütze ich also diese These. Das ist tatsächlich eine tickende Bombe.
Es gibt ja auch andere Länder, wie zum Beispiel Griechenland, wo Jugendliche auf die Straße gehen. Das hat auch, nicht nur, aber auch mit Arbeitslosigkeit zu tun. Kommen wir auch solche Verhältnisse zu?
Ich meine, damit so etwas passiert, müssen zwei Voraussetzungen vorhanden sein. Den Leuten muss es schlecht gehen. Sie müssen der Meinung sein, dass ihre Lage nicht tragbar ist. Aber das genügt nicht, weil wir haben viele Länder, da geht es den Leuten schlecht und da passiert überhaupt nichts. Etwas unternehmen, das machen sie nur dann, wenn sie auch die Hoffnung haben, dass sie etwas verändern können. Wenn diese Hoffnung nicht vorhanden ist, dann werden sie einfach in ihrer schlechten Situation weiterleben. In Griechenland scheint es so, dass zumindest bei gewissen Teilen der Jugendlichen die Hoffnung vorhanden ist, dass sie durch ihre Aktion ihre Situation verbessern können. Ähnliches stellen wir auch immer wieder in Frankreich fest. Wie das in der Schweiz konkret ist, ist schwer zu sagen, weil die Probleme bisher nicht so in geballter Form, also mit Tausenden von Leuten auf engstem Raum wie in den Banlieues vorgekommen ist, sondern weil das sich mehr über das ganze Land verteilt.
Tut die Schweiz genug gegen die Jugendarbeitslosigkeit?
Man könnte sicher mehr tun für die Jugendlichen. Vor allem müsste man natürlich auch schauen, dass dieses ganze Bildungssystem auch im Bewusstsein der Jugendlichen attraktiver wird, dass sie die Hoffnung eben haben, dass sie mit dem Bildungssystem etwas erreichen können. In den 50er und 60er Jahren waren in den unteren Schichten diese Hoffnungen doch stärker verbreitet, was dann auch die Motivation in der Schule erhöht hat.
Es gab damals ja eine eigentliche technische Bildungsoffensive. Davon ist man heute entfernt.
Gut, also ich bin wahrscheinlich der Älteste hier am Tisch. Also ich habe meine Ausbildung 50er Jahre genossen, also mit Sputnik-Schock in den USA hat man also viel in diesen Bereich investiert. Man hat also festgestellt, Bildungsqualität in den USA hat abgenommen. Aber im Allgemeinen möchte ich Herrn Degen beruhigen. Also was man die Trends sieht in der Bildungsstatistik, nimmt der Bildungsstand hier in der Schweiz also laufend zu. Von daher meint die Mehrheit der Jugendlichen, dass tatsächlich in Bildung eine Zukunft zu suchen ist. Aber wie er richtig betont, sind bestimmte bildungsfernen Schichten und es gilt eigentlich, diese Schichten bildungsnah zu bringen.
Macht da die Schweiz genug?
Wenn man sieht, eine Quote, sagen wir mal, von 20% von Bildungsabbrechern, muss man sagen, es reicht nicht. Und an für sich ist das Geld jetzt angelegt, um zu verhindern, dass Personen das Bildungssystem ohne Berufsausbildung verlassen, besser angebracht als später, weil später muss man wesentlich mehr investieren. Wenn jemand mit 35 und ungelernt und arbeitslos auf dem Arbeitsmarkt sich befindet, sind diese Personen sehr schwierig wieder einzugliedern und es ist kostenintensiver. Also die Schweiz wäre gut beraten, mehr für die Jugendlichen, also das Geld dort zu investieren, als später, um diese Symptome zu bekämpfen, also die Ursachen zu bekämpfen, wäre sicherlich kostengünstiger.
Das heißt, es wäre auch aus ökonomischer Sicht eine klügere Investition?
Ja, auf jeden Fall.
Radio DRS 2, Sie hören eine Kontextdebatte. Im Studio Basel diskutieren der Volkswirtschaftsprofessor George Shelton, die Soziologin Sarah Schilliger und der Historiker Bernhard Degen. Wir fragen, ob wir die Arbeit neu bewerten müssten. Die Wirtschaftskrise legt offen, dass die Arbeit ein zunehmend unsicherer Wert ist, sie ist knapper geworden, sie ist exklusiver geworden und sie nimmt zunehmend prekäre Formen an. So gesehen hat die Arbeit dramatisch an Wert verloren und jene, die sie erbringen, auch an Wertschätzung. Kann man das so krass sagen?
Also ich teile nicht diese Meinung, also was diese Trends, die angesprochen worden sind. Also man hat beispielsweise in alle OECD-Ländern das untersucht. Also ist es tatsächlich der Fall, dass die Beschäftigung instabiler geworden ist? Man stellt überhaupt keine Trends fest. Es gibt Länder, wo das teilweise stimmt, andere, wo es nicht stimmt.
In der Schweiz?
In der Schweiz hat sich also keine Änderung stattgefunden. Also die Arbeitslosigkeitsrisiko hat nicht zugenommen in den letzten 20 Jahren. Die Einkommensverteilung in der Schweiz, bezogen nur auf Erwerbseinkommen, wir sprechen von Beschäftigung, nicht? Das hat sich in 25 Jahren in der Schweiz kein Deut verändert. Das sagen die Schweizer Arbeitskräfteerhebung von 1991 bis zur Gegenwart. Es ist gerade eine Arbeit an der Universität Basel, unsere Fakultät, erstellt worden. Das hat also den Nachweis erbracht, dass hier keine Änderungen stattfinden. Wenn man die AHV-Daten nimmt, die habe ich seit 1980 verfolgt, auch keine Änderung. Und diese Zahlen von das Manager bis das 400-fache dessen, was Arbeiter verdienen. Das ist die USA, das ist nicht die Schweiz.
Das Beispiel stammt aus der Novartis.
Bei 400 stimmt nicht. 400 ist das nicht.
20 Millionen zu 50.000.
Also, Sekunde. Also, was ich sage ist, wenn man die ganze Einkommensverteilung, Sie nehmen eine Person und vergleichen es mit Durchschnitt Novartis. Ich nehme aber alle Manager in der Schweiz und vergleiche das mit alle Arbeiter in der Schweiz. Und wenn man das macht und nach Bildungsstand macht, stellt man fest, dass also keine Änderung stattfindet diesbezüglich. Also das Verhältnis ist 12 zu 1. Das ist also die OECD-Zahlen.
Im Schnitt.
Im Schnitt. Also es gibt immer Abweichungen vom Durchschnitt. Aber bevor man eine Politik irgendwie ändert, darf man sich nicht auf Einzelfälle verlassen, sondern muss sagen, was ist im Allgemeinen? Wir sprechen von Trends.
Wenn wir jetzt die Arbeitsverhältnisse mal ein bisschen qualitativ ansehen und weniger quantitativ. Da stellen ja viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen fest, dass die Anforderungen gestiegen sind. Viele haben dazulernen müssen, auch die gut ausgebildet, eben als junge Leute in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind. Man muss im Job dazulernen, sich weiterbilden, um auch die Stelle zu halten. Das ist ja auch eine Art Professionalisierung, die da passiert ist in vielen Berufen. Andererseits scheint jetzt die Finanzkrise auch offen zu legen, dass es nicht überall zu solchen Professionalisierungen kam. Also es gibt auch die Kritik, die Manager hätten eine mangelnde Kompetenz. In vielen Unternehmen wird das von der Belegschaft beanstandet. Dann gibt es auch Finanzier und Unternehmer selber, wie zum Beispiel Tito Tettamanti in der Weltwoche, der sagt, im Schweizer Management herrsche eine unvorstellbare Kompetenz- und Führungskrise vor. Stimmt das?
Je nachdem, wie man Kompetenz definiert. Also zu sagen, dass im Allgemeinen die Manager heutzutage weniger gebildet sind und weniger kompetent, diese Meinung kann ich einfach nicht teilen. Ich sehe das nicht. Aber dass sie Fehler gemacht haben, selbstverständlich.
Es spielt ja da nicht nur eigentlich die formelle Ausbildung eine Rolle, sondern es gibt ja auch so etwas wie ein Hortenverhalten. Wenn nicht mehr ein Pluralismus von Meinungen vorhanden sind, wenn alle gleich denken, dann rennen dann eben auch alle in dieselbe Richtung und das führt dann natürlich am Schluss zum Crash. Hingegen, wenn eine gewisse Pluralität vorhanden ist, dann gibt es auch andere Ansätze. Aber es gibt gewisse Bereiche, wie gerade das ganze Finanzwesen, wo doch das Denken und schon rein äußerlich die Leute sehr ähnlich waren, wenn man in den Zeitungen gelesen hat, wie sie reden. Sie redeten alle gleich, sie dachten alle gleich. Die wenigen Kritiker, die musste man mit der Lupe suchen. Es gab sie auch. Ich habe in den letzten 20 Jahren viele Zeitungsausschnitte ausgeschnitten von Leuten, die eigentlich schon ganz kluge Sachen gesagt haben, aber die verschwanden im Gros der Meinungen, die sogar immer dieselben Worte benutzten. Die Sätze waren austauschbar und auch das Handeln war immer dasselbe. Und das kann natürlich nicht zum Ziel führen, also wie Herr Schellen das gesagt hat, wenn das vielleicht ein einzelner Betrieb so macht und die anderen machen etwas anders, hätte das funktionieren können. Aber wenn alle nur das Gleiche machen, wenn die Konformität eine so große Bedeutung erhält, dann muss das fast zwangsläufig irgendwann zum Crash führen.
Jetzt hat es aber doch in den letzten Monaten an relativ vielen Managern die Kritik gegeben, sie hätten nicht kompetent gehandelt. Wenn man zurückschaut auf die letzten 5 Jahre, gab es nie eine so konzentrierte Kritik an dieser Management-Ebene. Natürlich nicht alle, aber es wurden sehr viele sehr hart attackiert.
Es kommt darauf an, wie weit man zurückblickt. Also es gab die Robber Barons in den USA, Ende des 19. Jahrhunderts sind stark. Die ganze Antikartellgesetzgebung in den USA geht zurück auf die Kritik gerichtet an Rockefeller, an Harriman, alle diese Familien, Carnegie, Mellon und dergleichen mehr. Das hat es immer wieder gegeben. Es gibt bei jeder Krise die gleiche Diskussion. Also von daher, aber ich unterstütze, was Herr Degen sagt. Also ich meine, diese Herdentriebe, dass ein solches Verhalten oftmals in Krisensituationen führen kann. Aber im Nachhinein sind wir alle schlauer. Also zu sagen irgendwie, die waren inkompetent, weil sie Falsches gemacht haben. Im Nachhinein wissen wir das alles, selbst diejenigen, die sich als inkompetent erwiesen haben. Also ich denke, das gibt uns keine Handlungsvorschriften, wie wir in Zukunft gehen. Also niemand hat absichtlich die falsche Entscheidung getroffen. Im Nachhinein sind wir einfach nur mal schlauer geworden.
Sie haben diesen Herdentrieb genannt, Herr Degen. Dann gab es aber auch so Slogans, die eigentlich alle noch als eingängig verstanden. Zum Beispiel der Slogan der Zürcher Kantonalbank, wir lassen nicht die Menschen für uns arbeiten, sondern das Geld. Und da kommt ja auch raus, also mit Geld lässt sich mehr Geld machen als mit Menschen. Das ist ja auch ein Problem, oder?
Ja, das ist natürlich eine absurde Idee und es ist ein bisschen merkwürdig, dass das gerade die Kantonalbank als Slogan hatte, weil die hat ja vergleichsweise noch relativ gut abgeschnitten, verglichen mit anderen Banken. Aber das ist natürlich eine Idee, die immer wieder aufkam, die Idee, dass man eigentlich gar nicht mehr arbeiten muss, sondern dass das Geld für einen arbeitet. Aber das ist natürlich eine Schnapsidee. Der Mehrwert wird durch die Arbeit sehr vieler Leute geschaffen und was durch das Verschieben von Finanzsummen allenfalls erreicht werden kann, sind eben solche Blasen, wie wir sie in den letzten Jahren haben, aber die pflegen dann eben nach einer gewissen Zeit zu platzen. Aber diese Beispiele betreffen ja schon die neuere Zeit, in der eben die Manager solcher Banken nicht mehr so dachten, wie sie in den ersten 100 Jahren ihrer Bankgeschichte gedacht haben, sondern die dachten ja auch schon wie die globalen Investmentbanken und haben sich dann dabei übernommen. Diejenigen, die traditionell ihre Geschäfte weitergeführt haben, denen ist ja nicht passiert.
Wenn wir jetzt von dieser Management-Ebene nochmal weggehen und uns die Arbeitsverhältnisse in Betrieben ansehen, da sagen ja viele Leute, sie seien in den letzten Jahren am Arbeitsplatz stärker unter Druck geraten. Also nicht nur, weil sie jetzt mehr haben können müssen, dazulernen mussten, sondern zum Beispiel auch zeitlich. Also da gibt es Beispiele, Tramchauffeure, die nicht mehr zur Toilette gehen können an der Endhaltestelle oder Krankenschwestern, die sagen, sie können nicht mehr mit den Patienten reden, was aber eigentlich wichtig wäre, auch damit es denen ein bisschen besser geht. Das heißt, die Arbeit ist auch qualitativ intensiver geworden, schneller geworden, das kann Stress erzeugen. Muss das auch heißen, dass die Arbeit eigentlich auf mehr Hände verteilt werden müsste? Das könnte ja dafür sprechen.
Ja, ich denke, es ist wirklich eine offensichtlich absurde Situation oder eine Schizophrenie auch unseres Wirtschaftssystems, dass wir einerseits Menschen haben, auf denen ein enormer Zeitdruck lastet, die Überstunden machen müssen, noch effizienter arbeiten müssen. Es gibt ja auch Studien aktuelle, die sagen, dass 82% der Schweizerinnen und Schweizer, für die ist Stress eine Realität. Andererseits haben wir aber eine immer größer werdende Zahl eben von Menschen ohne eine existenzsichernde Erwerbsarbeit. Und da denke ich tatsächlich, dass wir diese Arbeit umverteilen müssen, aber auch eben bedenken, dass es die ganze Arbeit sein muss, also nicht nur die Arbeit, die heute entlohnt wird. Denken wir an die immense unbezahlte Arbeit, die vor allem von Frauen im Privathaushalt geleistet wird. Und hier, denke ich, sind konkrete Utopien auch gefragt, neben pragmatischen Wegen. Und vielleicht können wir das nicht gerade heute und hier umsetzen. Aber so könnten doch Überstunden, 42-Stunden-Woche zum Beispiel oder auch das Problem eben der Arbeitslosigkeit vielleicht mal der Vergangenheit angehören, wenn wir die Arbeit eben umverteilen würden, gerechter verteilen würden, wenn wir also die gesamte Arbeit, die bezahlte wie die unbezahlte Arbeit, demokratischer auch organisieren würden.
Utopie, Herr Schelten, hat Frau Schilliger als Stichwort genannt.
Ich meine, wenn man sagt, beispielsweise freiwillige Arbeit oder ehrenamtliche Arbeit soll aufgewertet werden, was heißt denn das im Klartext? Heißt das also in klingelnden Münzen, also sollen die Leute Geld bekommen? Und dann ist die Frage, ja, wer soll das Ganze bezahlen? Ich meine, das ist im Allgemeinen, denke ich, eine Utopie. Auch die Umverteilung von Arbeit. Wer soll sagen, wer soll bestimmen, dass einer 42 Stunden arbeitet? Ich meine, das ist eine Einschränkung von der Freiheit. Wer sagt mir, wann ich nach Hause gehen muss von meinem Arbeitsplatz? Ich wüsste nicht, wie man das Ganze gestalten muss. Man muss einfach sehen, wir haben 7,7 Millionen Einwohner hier in der Schweiz. Es muss irgendwie organisiert werden, das Ganze. Und durch irgendwelche Gesetze, die bestimmen, eine Person darf nur 42 Stunden arbeiten. Ich glaube, wir kommen also nicht zum Ergebnis.
Gut, in Frankreich gab es mal die 35-Stunden-Woche, aber da ist auch nicht mehr so viel übrig davon, oder?
Ja, die war natürlich praktisch nie in dem Maße durchgesetzt worden. Das Problem liegt eben auch darin, dass es da widersprüchliche Interessen gibt. Einerseits für einen einzelnen Betrieb ist es natürlich interessant, eine Arbeitskraft in der Zeit, in der er sie hat, möglichst gut auszunützen. In jeder Form. Für die Gesellschaft kann das wieder anders aussehen. Also wenn man die Leute eben sehr stark auspresst, dann sind sie nach einer gewissen Zeit eben ausgepresst und fallen dann der Gesellschaft zur Last. Das heißt, das gesamtgesellschaftliche Resultat kann durchaus im Widerspruch stehen zum betrieblichen Resultat. Und um diese Problematik zu lösen, sehe ich zurzeit keine Ansätze, die in absehbarer Zeit zu Ergebnissen führen können. Es bleibt bei moralischen Appellen, dass man das nicht machen soll oder machen darf. Und die Resultate sind dann unterschiedlich. Also es gibt natürlich die sozialen Ergebnisse, die sozialen Verschlechterungen, aber es gibt sogar wahrscheinlich mit der Zeit auch biologische Folgen. Also wir haben Länder, industrialisierte Länder, die haben offenbar schon eine wesentlich stärkere Belastung und eine wesentlich kürzere Lebenserwartung, als zum Beispiel wir das in der Schweiz noch haben. Wir wissen aber auch nicht, wie sich das hier entwickelt, weil die Leute, die heute eben die Lebenserwartung sehr stark erhöhen, statistisch, das sind eben die Leute, die noch einen guten Teil ihres Arbeitslebens in einer weniger stressigen Umgebung durchlebt haben, die sie seit 20 oder 30 Jahren auch pensioniert sind. Und was mit den Leuten, die schon mit 20 in eine Arbeitswelt kommen, in der praktisch jede Sekunde vorgeschrieben ist, was mit denen einmal passieren wird, das wissen wir dann erst in 20 oder 30 Jahren.
Ein Problem ist ja nicht nur, dass diese Arbeit im Gemeinwesen, in der Pflege, in der Familie nicht bezahlt wird, sondern auch, dass sie nicht genug Wertschätzung erfährt. Man weiß zum Beispiel ja von den USA, dass die Arbeit im Gemeinwesen, die Freiwilligenarbeit sehr angesehen ist, auch wenn die Leute dort nicht viel Geld dafür bekommen. Davon ist man aber in der Schweiz weit entfernt. Also es gibt schon Gemeinden, die sagen, sie finden keine Gemeinderäte mehr, weil die nicht unentgeltlich oder schlecht bezahlt die Arbeit der Gemeinde regeln wollen. Also da gibt es ja vielleicht auch noch andere Formen der Wertschätzung als jetzt eine direkte Entlöhnung, wenn Sie sagen, das ist Utopie.
Gut, aber wie will man die Leute dazu bewegen, dass sie das höher bewerten? Also soll ich sie überzeugen oder sowas? Das ist einfach eine Einstellungssache. Die Untersuchung, die ich gemacht habe, habe ich also festgestellt, ich glaube, dass die ehrenamtliche Tätigkeit in der Schweiz weiter verbreitet ist als in stärker sozialdemokratisch ausgelegte Länder wie in Deutschland. Also ich bin kein richtiger Kenner der Materie, aber die Sachen, die ich gelesen habe, ist richtig, was Sie sagen. In den USA ist es stärker verbreitet. Da ist also nicht die, sagen wir mal, eine Sozialpolitik, die eine stark sozialdemokratische Prägung aufweist, vorhanden. Und in der Schweiz hat man den Ruf, etwas marktfreundlicher zu sein als in anderen Ländern, also in Skandinavien. Und hier ist offenbar auch die ehrenamtliche Tätigkeit genießt einen höheren Wertschätzung. Jetzt zu sagen, wie kann man die Schweiz dazu bewegen, dass sie es noch höher einschätzen, vermag ich nicht zu sagen.
Gut, es gibt ja zwar schon ökonomische Regelungen, zum Beispiel mit diesen Erziehungsgutschriften, die man eingeführt hat, also dass Leute, die Kinder erziehen, Kinder haben, dann zum Beispiel bei der AHV ein fiktives Einkommen gutgeschrieben bekommen. Das heißt, sie kriegen dann eine höhere Rente. Das sind ja sogar noch ökonomische Modelle.
Richtig, nur muss das finanziert werden. Sie sprechen nur, was man also ausgeben kann. Wie will das finanzieren? Und man kann ebenso gut sagen, also statt einfach zu sagen, der Staat soll, soll man das Wort Staat durch Nachbarn ersetzen. Und klopfen Sie bei den Nachbarn an und sagen, ich habe ehrenamtlich was gemacht, ich hätte gern 5 Franken oder sowas. Ich meine, das ist der Klartext. Man muss einfach wissen, wie möchte ich das finanzieren, damit das nachhaltig ist. Und wenn die Möglichkeit sich ergibt, dann ist es wunderbar. Aber einfach quasi Wohlstand oder so durch mehr Ausgaben herbeizuführen, das wird also, glaube ich, nicht zum Erfolg führen.
Frau Schelliger, das würde heißen, dass in der Zeit der Wirtschaftskrise man weiter von alternativen Modellen entfernt ist als je.
Also ich finde jetzt diesen Vorschlag von Herrn Schelden nicht sehr attraktiv, weil wer sind denn diese Nachbarn? Also wenn man anschaut, wie zum Beispiel die Pflege in der Schweiz funktioniert, sind es in allerhäufigsten Fällen dann die Frauen, die diese Nachbarschaftshilfe beispielsweise übernehmen. Das heißt, ja, wir haben keine einfache Lösung im Moment, aber ich denke, es ist auch die Zeit da, um ein bisschen weiter zu denken, mal jetzt durch diese Krise. Es gibt einen Bedeutungsverlust, einen Legitimationsverlust von gewissen Ideologien. Und ich denke, wir brauchen eine demokratische Debatte, nicht über Rettungspläne für Banken, sondern wir brauchen eine Debatte über ein Investitionsprogramm, wie das aussehen könnte, ein Investitionsprogramm, das auch Arbeitsplätze schafft, eben genau in diesen Bereichen, im Bereich Bildung, im Bereich Gesundheit, im Bereich öffentlicher Verkehr, also ein Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, das Service Public. Das, denke ich, wäre zukunftsversprechender, als eben jetzt in die Finanzwirtschaft Geld zu buttern. Also eine politische Diskussion darüber, aber auch, was die Gewerkschaften momentan einbringen, die Forderung nach einem existenzsichernden Mindestlohn. Also das wäre jetzt eine konkrete Forderung, die meiner Meinung nach anstehen würde.
Also ich habe immer ein bisschen Problem mit der Vorstellung, die ja immer wieder propagiert wird, die Krise als Chance. Natürlich bietet die Krise Chancen. Aber wenn wir das ein bisschen längerfristig anschauen, dann stellen wir fest, der große Aufschwung, der bietet noch viel mehr Chancen. Die Leute können dort etwas versuchen und wenn sie scheitern damit, ist es nicht so schlimm, weil sie dann etwas weiteres versuchen können. In der Krise ist diese Gefahr dann viel größer. Also die Krise bietet schon Chancen, aber ein Aufschwung bietet noch wesentlich mehr Chancen. Und in der Krise werden ja meistens dann nur Probleme diskutiert, wie man da möglichst rasch wieder rauskommt.
Die Arbeit muss neu bewertet werden. Das war die Kontextdebatte zum 1. Mai.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.